Hast du heute schon gelacht? Aschermittwoch. In katholischen Gegenden ist es üblich, an Aschermittwoch wird Gottesdienst gefeiert mit Aschekreuz und so weiter. Der Priester guckt zur Sakristei raus und erschrickt, boah, so viele Leute, das dauert ja ewig, das schaffe ich allein ja gar nicht. Sagt er zu seinem Mesner, du musst mir helfen. Ja, was soll ich denn machen? Sagt er, später, wenn es soweit ist, nehmen wir Asche und zeichnen einfach ein Kreuz auf die Stirn von jedem und sagen Asche zu Asche, Asche zu Asche, Asche zu Asche. Okay. Kurz bevor es losgeht, fragt der Mesner den Priester, ja, Entschuldige, was muss ich nochmal sagen? Oh, doof, bleib doof, sagt der Priester. Und jetzt geht's dann schon los. Und als der Moment gekommen ist, der Mesner legt fröhlich los, doof, bleib doof, doof, bleib doof. Sagt ein Gottesdienstbesucher zu seinem Nachbar, also, wenn ich nicht ganz gewiss wissen würde, dass das lateinisch war, ich tät ihm ohne Neihaue. Aschermittwoch, da beginnt ja die Passionszeit. Und sie endet Karfreitag, Karsamstag. Was in dieser Zeit passiert und vor allem der Karfreitag, was da geschieht, das beschreibt zum Beispiel auch ein Georg Friedrich Händel in seinem Oratorium Der Messias. Wir hören eine Arie aus dem Pop-Oratorium Händel meets Pop. Ein bewegendes Lied, wie ich finde. Es ist angelehnt an den Bibeltext für heute, Jesaja 50. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mir den Bart ausrissen. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Ich habe mich gefragt, wer sind denn diese Peiniger, diese Feinde Jesu, die, die ihn schlagen, den Bart ausreißen und so weiter? Aus der Passionsgeschichte wissen wir, der hohe Priester, Pharisäer, Schriftgelehrte, der Pilatus, die Soldaten, das Volk und du und ich. Wenn wir bei den anderen stehen bleiben und auf sie mit dem Finger zeigen, dann übersehen wir Jesu ersten Feind, mich selber. Du kennst vielleicht die Strophe aus dem Passionslied, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dir erreget, das Elend, das sich schläget und an der schweren Martern her. Ich und meine Sünden, ich und meine Haltung zu Gott, ich und mein Verhalten, das so oft nicht zu Gott passt. Ich habe ihn ans Kreuz gebracht. Ein Vers aus dem Römerbrief beschreibt ziemlich genau, wer Jesu Feinde sind. Als wir noch seine Feinde waren, sind wir durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden. Ich bin mir sicher, damals hätte ich auch geschrien, kreuzigt ihn und du auch. Jesus hat sich ja auch so ganz anders verhalten, besonders nochmal in der Passionszeit. Er handelt zum Beispiel gegen die Tempelkultur, meint dort aufräumen zu müssen, von wegen Bethaus, das sie zur Räuberhöhle gemacht haben, Marktplatz, da wird gezockt und übers Ohr gehauen. Er handelt auch gegen Anstand und Sitte, setzt sich mit einer Hure an den Tisch. Und von einer lässt er sich in dieser Passionswoche sogar salben, berühren. Das tut man doch nicht. Und Jesus handelt gegen die Religion. Er behauptet doch tatsächlich, ich bin Gott. Wer mich sieht, sieht den Vater. Gotteslästerung. Jeder von uns hätte mitgeschrien, vor ihm ausgespuckt, ihm nichts Gutes gewünscht. Aber das sind ja nur die vordergründigen Dinge. Der eigentliche Grund, der Jesus ans Kreuz bringt, bist du und bin ich mit unserer Ablehnung und Auflehnung. Ich und meine Sünden. Als dann aber die Botschaft, Jesus ist auferstanden, die Runde macht, da sind dann doch viele ins Fragen gekommen. Könnte an diesem Jesus nicht doch was dran sein? War das wirklich so daneben, was er gemacht hat? Und viele kommen dann auch zur Einsicht, dieser Jesus starb für mich. Und das ist das Geheimnis, diese zwei Worte, wie wir Passion und Karfreitag verstehen müssen. Für mich. Anders wird man Karfreitag nicht begreifen. Und der Meinung bleiben, dieser Jesus, wie verrückt. An Jesus scheiden sich die Geister. Darum schreibt zum Beispiel ein Mann wie C.S. Lewis in seinem Buch Pardon, ich bin Christ. Wir müssen uns entscheiden. Entweder war dieser Mensch Gottes Sohn, oder er war ein Narr, oder Schlimmeres. Man kann ihn als geisteskrank einsperren, man kann ihn verachten oder als Dämon töten, oder man kann ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Wer ist dieser Jesus? Für uns, für dich. Wenn einer behauptet, Gott zu sein, dann haben wir letztlich drei Möglichkeiten. Entweder er ist ein Lügner. Aber lässt sich ein Lügner für seine eigene Lüge töten? Oder er ist ein Irrer. Aber kann ein Irrer die Schwächen der Menschheit derart treffend auf den Punkt bringen? Oder er ist tatsächlich Gott. An Jesus scheiden sich die Geister. Viele kamen im Lauf der Zeit zur Überzeugung, mein Herr und mein Gott. Aus Feind wird Freund und jetzt leben sie für diesen Freund. Viele aber blieben dabei. Spinner, Irrer, Lügner. Die Frage ist, was sagst du? Du merkst, irgendwann bist du herausgefordert. Irgendwann musst du selber Stellung nehmen, in der Masse mitschwimmen. Das geht nicht. Und diese Frage, die beantwortet man nicht nur einmal, zum Beispiel klassisch bei der Konfirmation, sondern diese Frage geht ein Leben lang mit und immer wieder werde ich drüber nachdenken. Jesus, mein Herr und mein Gott, das ist das Bekenntnis, das uns als Gemeinde prägt und zusammenhält. Der Glaube an Jesus, er ist die Mitte. Paulus, als wir noch seine Feinde waren, sind wir durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden. Wer das sagen kann, der ist ein Christ. Und wer das bekennt, bei dem entsteht was Neues, nicht mehr Feind, sondern Freund. Ja, jetzt will ich mir aber Gedanken machen, wie ist es denn als Freund Jesu? Auch das sagt der Predigtext. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich weiß, den Müden zur rechten Zeit zu ermutigen. Jeden Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Wer nicht mehr Feind, sondern Freund Gottes ist, der ist auf Empfang. Dann ist Gebet nicht nur abliefern von Wünschen oder Notlösung, wenn ich selber nicht mehr weiter weiß, sondern dann interessiert mich, was hast denn du mir zu sagen? Das Wort für Jünger kann man auch übersetzen mit Schüler. Was machen denn Schüler? Na, das Erste, was sie machen, sitzen, zuhören. Hörst du regelmäßig auf Gott? Der hier, der sitzt gelassen da, die eine Hand baumelt nach unten, aber die andere zeigt, dass er sehr gespannt ist, nach oben. Konzentriert hat er die Augen geschlossen und ist gespannt, was gibt's da zu hören. Warum macht er das? Hier werden ja zwei Organe unseres Körpers beschrieben. Er weckt mir das Ohr. Das Ohr ist die Einflugschneise für Gottes Wort. Durch das Ohr kommt sein Wort zu mir, in mich und in mein Herz und dort tut seine Arbeit. Es verändert mich, es gestaltet mich, es ordnet mein Leben, richtet mich aus und das hat dann Auswirkungen auf ein anderes Organ, die Zunge. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich weiß, den Müden zur rechten Zeit zu ermutigen. Wenn wir Schüler sind, unseren Radar auf Gottes Stimme ausrichten, dann rücken manche Stimmen in den Vordergrund und andere in den Hintergrund. Wer auf Gottes Stimme hört, hört das Seufzen die Hilferufe, den stummen Schrei derer, die am Leben müde geworden sind. Interessant finde ich, dass beide Organe mit dem Zeitpunkt verknüpft sind. Jeden Morgen weckt er mir das Ohr. Morgens, wenn es noch ruhig ist, wenn ich aufnahmefähig bin, wenn der Kopf noch frei ist, wer von euch gönnt sich morgens diese Ruhe, eine Viertelstunde mit Gott, um auf ihn zu hören, mit ihm zu reden, von ihm zu lesen? Und dann das mutmachende Wort zur rechten Zeit. Wann ist die rechte Zeit? Wie finde ich das raus? Wann ich was sagen soll, wann ich lieber ruhig bin? Das finde ich raus, wenn ich höre. Gott wird es mir sagen. Wer in der Frühe Gott hört, kann tagsüber davon zehren. Wer morgens mit Gott seinen Tag beginnt, der ist vorbereitet. Neulich hat mich ein Freund angerufen, ihm ging es nicht so gut. Er hat sein Herz ausgeschüttet, wo es bei ihm gerade klemmt. Als ich dann aufgelegt habe, da habe ich mich gefragt, ja und jetzt geht's ihm besser? Konnte ich ihn ermutigen? Und dann habe ich mich gefragt, ja, habe ich denn selber vorher gehört? Wer mit Müden reden will, muss zuerst selber hören. Wer mit Mutlosen, mit Erschöpften reden will, der braucht nicht mit eigenem zu kommen, sondern wenn es was taugen soll, dann mit Gehörtem. Ich will es mir wieder vornehmen, morgens eine Viertelstunde mit Gott. Ich habe es in letzter Zeit ziemlich schleifen lassen, aber der Text, der hat mich neu dazu animiert. Ich möchte es mir wieder vornehmen. Viertelstunde mit Gott. Also, Pfarrer haben einen anderen Zeitrhythmus als alle anderen. Ich habe viele Abendtermine. Deswegen morgens zwischen 8:30 und 9, wenn du mich da anrufen willst, gehe ich nicht ans Telefon. Diese Zeit ist für jemand anders reserviert. Danach bin ich gerne für jeden da. Aber dann nicht zwischen 8:30 und 9. Und so weiß hoffentlich auch ich, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden, zu ermutigen. Jesus hat es ja nicht groß anders gemacht. Auch er hat sich immer wieder zurückgezogen, Wüste, einsame Orte. Und dann ging er wieder unter die Leute, hat ermutigt, von Gott erzählt, geheilt, hat sich mit Huren an den Tisch gesetzt, die am Rand wahrgenommen, hat denen von Gottes Liebe erzählt, die am Boden sind. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und das haben die Leute bei ihm erlebt. Pfeil und Bogen. Warum zieht man denn einen Pfeil, der nach vorne fliegen soll, nach hinten zurück? Weil er im Rückzug die Kraft und die Stoßkraft, die Dynamik bekommt, um nach vorne zu fliegen. Warum ziehen wir Christen uns zurück und gehen in die Stille? Weil wir im Rückzug zu Gott, in der Zeit mit ihm, die Kraft nach vorne bekommen, die Stärke und die Weisheit, damit wir reden können und handeln. Andere sollen durch uns Lebensmut und Glaubensmut bekommen. Wir sollen uns gegenseitig stärken im Glauben und im Leben. Ich will es mir vornehmen, regelmäßig eine Zeit mit Gott. Altes Sprichwort, was nicht regelmäßig ist, ist in der Regel nur mäßig. Aber mit den Müden reden, das ist nur das eine, warum sich Jesus zurückgezogen hat. Für ihn war das Hören noch für etwas anderes wichtig. Denn sein Reden mit den Müden brachte ihm immer mehr Unannehmlichkeiten, Scherereien. Er wird ausgelacht, er wird geschlagen, am Bart gerissen, beschimpft, gespuckt und getötet. Wie gut, dass er vorher gehört hat, so kann er es ertragen und dieses Leid auf sich nehmen. Und das gehört auch zu uns. Wer lebt, wie Jesus es vorgelebt hat, der wird sein Schicksal teilen. Christen, die auf Gott hören und es machen wie Jesus, werden früher oder später wie Jesus Zielscheibe für die, die Gott ablehnen. Wer ein Feind Gottes ist, der ist auch ein Feind der Gemeinde. Hier bei uns erleben wir das ja nur im Kleinen. Klar, über uns wird auch mal gespottet, mal gelacht. Ich werde mal an der Haustür abblitzen lassen, wenn ich sage, ich komme von der Kirche. Aber anderswo erleben wir Christenverfolgung. In keinem Jahrhundert wurden so viele Christen verfolgt wie jetzt gerade. Tendenz steigend. In so einer Situation, was ist dann das Geheimnis? Trotzdem mit dem Ohr bei Gott und mit der Zunge bei den Menschen zu sein. Zwei weitere Organe. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen. Und meine Wangen denen, die mir den Bart ausrissen. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Der Rücken und das Gesicht. Weil Jesus sich im Recht weiß, konnte er Rücken und Gesicht hinhalten, dem, der ihn schmähte, schlug und so weiter. Im Hören auf seinen Vater hatte er die Kraft, es auszuhalten. Weil Gott auch uns ins Recht setzt, können wir das auch. Ich glaube, das bleibt das kleine Einmaleins des Christseins, was Gustav Heinemann so formuliert: Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen aufrecht stehen. Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen aufrecht stehen. Im Vertrauen auf Gottes Rückendeckung kann ich meinen Rücken hinhalten. Und weil ich von Gott angesehen bin, muss ich mein Gesicht nicht wahren und kann es hinhalten, dass man mir auch noch auf die andere Backe schlägt. Aber das alles kommt einzig und allein und nur aus dem Hören. Durchs Ohr höre ich Gott, er verwandelt mein Herz, und das wirkt sich aus auf den ganzen Körper. Wir brauchen mehr Hören, mehr Stille, mehr Zeit mit Gott. Die Antenne nach ihm ausrichten, in sein Wort eingraben, in seiner Nähe sein und dort Schätze heben. Damit wir reden können, einander zuhören, mit anderen mitleiden, und zur Not selber auch manches erleiden. Wir gehören zu Jesus. Er ist unsere Kraftquelle. Das Hören, wie Jünger hören, das macht unser Christsein aus. Mit dem Hören beginnt's. Und vom Hören, vom Stillesein, davon will ich jetzt gerne mit euch singen. Amen.